So, guten Morgen, liebe Geschwister. Begrüße euch ganz herzlich. Ärgern macht Spaß. Ich weiß nicht, ob ihr das schon bemerkt habt. Ich werde hier richtig ins Bild gesetzt. Augenblick. Danke. Also, ich weiß nicht, ob ihr schon gemerkt habt. Ärgern macht Spaß. Ganz besonders, wenn der andere sich nicht wehren kann. Dann gibt es ein klassisches Beispiel. Ein Hund ist angebunden und bellt und tobt und vor ihm stehen Kinder und ärgern ihn. Das sieht man heute selten, weil die Hunde meistens nicht mehr angebunden sind. Früher gab es das öfter, ich komme ja vom Land. Jeder Bauernhof hatte eine Hundehütte mit einem angebundenen Hund davor. Manche Hunde waren ganz lieb und friedlich, aber viele tobten. Und dann war es für Kinder also ganz interessant, davor zu gehen, den Hund zu ärgern. Und je mehr der sich aufregte, der Hund, desto mehr fand man das lustig. Oder auch Hunde im Zwinger. Aber Kindern macht es immer noch Spaß, andere zu ärgern. Ich erinnere mich auch an meine Zeit in Sambia. Da gab es Kinder, die standen am Weg und wenn ein Auto kam, so oft passierte das nicht, 4-5 Mal am Tag vielleicht, ein Auto kam, LKW, dann sprangen sie auf die Straße, tanzten da und machten Faxen und kurz bevor das Auto kam, jit, sausten sie an die Seite. Und es passierte glücklicherweise nichts, jedenfalls nicht da bei uns in der Gegend, aber ein ganz schön gefährliches Spiel. Auch so, wenn ich in manche Dörfer kam, dann standen Kinder vor den Dörfern und tanzten und sangen dann Tatamukua, Tatamukua und irgendwas, was ich dann nicht verstanden habe. Und wenn der Wagen näher kam, dann kreischten die vor Vergnügen und stoben in alle Richtungen weg, als ob ich nun da schießen würde. Auch Wissenschaftler haben das bestätigt, ist wohl ein Phänomen überall auf der Welt, Kinder ärgern gerne andere Personen allein durch ihr Auftreten, durch ihre Person, wie sie rumtanzen und sowas, provozieren, reizen sie also andere Leute. Am liebsten machen sie das, wenn sie das in einer Gruppe machen können. Nicht? Dann sind ein oder zwei da vorne, die rumtanzen und schreien und die Gruppenführer sind und die anderen machen das nach. Die Bibel hat sogar eine Geschichte dazu. Im zweiten Buch der Könige, Kapitel 2, ab Vers 23. 2. Könige 2 lesen wir das. Da gibt es den Propheten Elisa. Und Elisa ging von dannen hinauf nach Bethel. Als er nun den Weg hinaufging, kamen Knaben zur Stadt hinaus, die verspotteten ihn und sprachen zu ihm, Kahlkopf, komm herauf, Kahlkopf, komm herauf. Ja, also ganz typische Sache. So, nun weiß man nicht, warum Kinder überhaupt so spielen. Man nimmt an, das hat also wichtige Funktionen in der Entwicklung der Rolle, die sie später als Erwachsene spielen werden. Aber nun werden Menschen ja nie so richtig erwachsen. Männer schon gar nicht. Und von den verschiedenen Völkern, Europäer, Amerikaner, überhaupt nicht, sagt man. Gut, also ich weiß es nicht, jedenfalls, heute geht man unter die Dusche, selten an die Badewanne, aber wenn es in die Badewanne geht, wer nimmt die Spielzeugente mit und das Boot? Mama oder Papa? Wahrscheinlich Papa. Ja? Also Männern wird immer nachgesagt, dass sie noch sehr verspielt sind. Aber dieses Aggressionsspiel, zusammen jemanden zu provozieren, fördert natürlich den Gruppenzusammenhalt und die ganze Gruppe fühlt sich dann stark. Früher hat man so ein Verhalten einfach als Übermut bezeichnet. Tja, warum ist das so? Genau wissen wir es nicht. Jedenfalls machen Menschen sich dazu bereit, das zu spielen und machen sich dabei zu Anführern und zu wichtigen Personen, die eine Gruppe leiten können. Und das Selbstwertgefühl der Einzelnen wird auch gehoben. Die sogenannte Mutprobe hängt damit zusammen. So, und wem das schon alles zu langweilig wird, darf mal Psalm 78 aufschlagen und den lesen. Wir kommen später auf diesen Psalm zurück. Bevor ihr also ins frühsonntagliche Meditationskoma abdriftet, könnt ihr da mal lesen. Aber nun ist es ja gar nicht so interessant, was da alles Kinder machen. Interessanter ist, dass wir das auch mit Gott machen. Aber da kommen noch andere Faktoren dazu. Wir wissen ja, Gott gibt uns Weisungen, Gott gibt uns Gebote, Gott gibt uns Belehrungen. Und diese Gebote, Weisungen und Belehrungen sind natürlich keine Personen oder Tiere. Aber wir Menschen übertragen dieses Ärgern auch auf eine geistige Ebene. Gebote und Verbote, Ausführung und Lehren wecken in uns nicht selten das Bedürfnis, dem zu widersprechen oder Fehler darin zu finden. Das ist natürlich ganz besonders so, wenn diese Anweisungen unseren Interessen entgegenstehen. Wenn sie uns gefallen, ist das natürlich was ganz anderes. Dann machen wir sie gern. Nun erfahren wir ja über Gott etwas, aber am meisten durch andere Menschen. Man erzählt sich von Gott, das ist gut. Man belehrt über Gott, das ist gut. Man fragt über Gott, man hört Predigten. Ja, das ist am meisten. Natürlich erfahren wir auch viel aus Büchern und der Bibel. Die Bücher sind von Menschen geschrieben. Und die Bibel ist oft etwas schwer zu verstehen. Am meisten erfahren wir doch über Gott in Gesprächen von anderen Leuten. Und dann stellt sich immer die Frage, ob die denn Recht haben oder sich irren. Diese Frage zu stellen ist natürlich richtig und notwendig. Jeder kann irgendwelchen Unsinn erzählen und macht das ja auch. Jesus und die Apostel konnten durch Wunder überzeugen. Wenn die von Gott sprachen und lehrten und zeigten, sie können jemanden gesund machen, sie können Wunder tun, dann hat man denen auch glauben dürfen. Das war eine nicht in Frage zu stellende Autorität. Aber heute sieht das leider anders aus. Aber obwohl Jesus und die Apostel sich so ausweisen konnten, als von Gott geführt und von Gott gelehrt, haben eigentlich nur wenige Menschen an sie geglaubt. Und wenige Menschen wollten ihnen folgen. Gehen wir einmal davon aus, dass man in einer Gesellschaft aufwächst, wo Gott nicht in Frage gestellt wird. Die gab es ja, schon lange vorbei. Aber bis vor 200 Jahren war das überhaupt keine Frage hier in Mitteleuropa. Ja. Und allgemein war das so, man glaubte an Gott. Und wenn man dann sündigt, gibt es natürlich ein Problem. Es ist ein Verstoß gegen Gottes Gebot und vielleicht auch gegen die Mitmenschen. Und das ist ein Teil des Systems, in dem man lebt, mit Autoritäten, Ältesten, führenden Gemeindemitgliedern, Eltern und so weiter. Jedenfalls auch die Gemeinschaft der Glaubensgenossen als Autorität gab es. Und wenn man sündigt, verstößt man dagegen. Ist allen klar. Und trotzdem haben Menschen das gemacht. Die Bibel kennt und nennt das Problem. Da sind wir bei Psalm 78. Dieser lange Psalm beschreibt in dichterischer Weise zusammenfassend das Problem des Volkes Israel als Beispiel. Israel ist das Volk Gottes. Gott ist mit ihnen, er führt sie, er leitet sie, er segnet sie, aber sie lehnen sich gegen ihn auf. Sie dienen anderen Göttern, kehren wieder zu Gott um, wenn es ihnen leid tut, lehnen sich wieder gegen Gott auf, wollen ihm nicht gehorchen. Es gibt Strafe, dann kommt Vergebung und dann fängt alles wieder von vorne an. Der Psalmist fasst das zusammen in den Versen 40, 41. Wie oft empörten sie sich wider ihn, also gegen Gott, in der Wüste und betrübten ihn in der Einöde. Und sie versuchten Gott immer wieder und kränkten den Heiligen Israels. Also modern Deutsch, Immer wieder haben sich die Leute gegen Gott aufgelehnt, als sie in der Wüste wanderten, bevor sie ins Heilige Land kamen, und haben ihn dort auch traurig gemacht. Sie haben immer wieder Gott ausgetestet, immer wieder geguckt, wie weit kann ich gehen, haben ihn gereizt und haben den, der ihrem Volk eigentlich der Heilige war, gekränkt. Natürlich, das geht immer so weiter in der Geschichte Israels. Hesekiel, der Prophet, schreibt im 2. Kapitel, Vers 3. Und Gott sprach zu mir: Menschensohn, ich sende dich zu den Kindern Israel, zu den widerspenstigen Heiden, die sich gegen mich empört haben. Sie und ihre Väter haben gegen mich gesündigt bis auf den heutigen Tag. Also da haben wir die Situation. Sie wussten alle, es gibt Gott. Sie glaubten alle an Gott. Und trotzdem haben sie sich gegen Gott gewendet, so wie die Menschen heute. Auch die, die eigentlich an Gott glauben. Glauben wir doch bloß nicht, dass die Menschen heute besser sind, als sie früher, die Israeliten, als sie früher waren. Also die Situation ist klar. Wir haben einmal das Phänomen, dass Ärgern Spaß macht. Und dann haben wir das Phänomen, dass wir uns zwar zu Gott bekennen, aber oft gegen Gott versündigen. Ganz von der Natur aus möchte man diesen Autoritäten, die es da gibt, die Gott hier auf Erde vertreten, also zum Beispiel die Ältesten in Israel, und die auferlegten Zwänge, die der Glaube an Gott mitbringt, die möchte man eigentlich loswerden. Man möchte sich ihnen entziehen. Und da genießt man heimlich kleine Sünden. Nicht nur, weil sie so angenehm sind, die kleinen Sünden, sondern auch, weil sie ein Teil des Protestes gegen Zwänge sind. Und niemand und kein System kann etwas dagegen tun, weil es ja heimlich geschieht. Ich weiß nicht, wie es so bei euch ist, ob ihr an irgendwas denkt. Ich muss so an den Sportunterricht denken. Ich habe den nicht besonders geliebt. Mir fehlte also jedes Geschick dafür und jede Einsicht, dass so etwas notwendig ist. Wenn da oben eine Stange ist und ich soll da dran springen und dranhängen, ja meine Güte, kann man doch eine Leiter holen. Ja? Also war mir nicht klar. Und dann auch noch so komisch da hochschwingen, da klemmt man sich nur empfindliche Teile. Also nein, das war nichts. Und dann der Genuss, vielleicht nicht an die Reihe zu kommen. Es gab ja immer welche, denen das unheimlich Spaß macht, die also mit affenartigem Geschick und Kraft da ransausten an der Stange. Dann lass mal die doch zweimal machen, nicht? Ach, war das schön, der Sache entkommen. Und ich darf euch garantieren, ich war nicht der Einzige, dem es so ging. Da gibt es ja nun viele Sachen, nicht? Die anderen haben vielleicht lieber das nicht gemacht, die anderen das nicht. Oder zu Hause Hausputz, ne? Ja, das habe ich vergessen, ja, so ein Pech. Ne? In Wirklichkeit hat man das natürlich gerne vergessen. Nächste Woche wird es nachgeholt, dann lohnt sich es wenigstens auch mehr. Und noch schöner ist, wenn man sich ganz offen gegen die Konventionen stellen kann. Und das auch. Also Konventionen sind ja Dinge, die allgemein gemacht werden. Das gehört sich so. Schneide die Kartoffeln nicht mit dem Messer, das gehört sich nicht. So, was machen wir? Jetzt erst recht. Ran mit dem Messer und Kartoffel schneiden. So war es früher, heute achtet da keiner mehr drauf, ne? Und so weiter. Oder nicht mit dem großen Löffel ins Kompott. Ja, gut. Also nur mal sowas. Oder lange Haare und Bart. Als ich Jugendlicher war, also noch Pigenin, da wurde es Mode, lange Haare zu tragen. Und die Alten haben sich drüber aufgeregt. Nur erst recht. Und Bart genauso. Es wurde nicht gern gesehen. Aber es war auch nicht verboten. Also konnte man es machen. Je mehr die anderen sich drüber ärgerten, desto besser fühlte man sich, dass man was machen konnte und hatte, was andere nicht gut fanden. Nun merkt ihr, es geht ja meistens um Jungs. Tatsächlich sind Jungs da wesentlich provokanter als junge Damen. Aber auch die jungen Damen haben da so ihre Möglichkeiten. So, als ich Oberschüler war, kam die Mode auf, als Zeichen zur Befreiung der Frau, dass die Damen ihre Büstenhalter nicht getragen haben. Ja, wenn man Glück hatte, hat man das nicht gemerkt. Wenn man Pech hatte, wurden scheußliche Dinge offenbar. Aber es war eben so eine Art, ja, man wollte das nicht, ne? Weil alle das machten und angeblich war es eine Einengung der Persönlichkeit und gegen Frauen und dann wird nicht. Ne? Mutter schimpfte zu Hause, also erst recht nicht. Aber zurück zu unserer Situation. Stellen wir uns also wieder vor, dass wir in einer Gesellschaft leben würden, die Gott nicht in Frage stellt und sündigen. Dann rebelliert man also gegen Zwänge und Menschen, die diese Zwänge vertreten. Die sagen, das ist aber gut, das ist wichtig. Und merkt gar nicht, dass man sich gegen Gott auflehnt und Gott ärgert. Ein großes Problem. Viele Sachen gibt es ja, wo man sagt, ach, ich will das nicht. Und die sagen, der geht mir auf die Nerven. Man sieht immer nur die, die das vertreten, die das einem sagen oder vor Augen halten und nicht, was eigentlich dahinter steht. Wenn wir hier von der Bibel sprechen, von Christsein, ist es Gott, der dahinter stellt. Und das ist übel, übel, übel. Und weil nichts dagegen geschieht, wird es immer schlimmer und schlimmer. Und plötzlich ist der Mensch vom Glauben abgefallen, der sich aufgelehnt hat gegen alle Zwänge. Sehe ich gar nicht ein, morgens um 10 Uhr da zu sitzen. Sehe ich gar nicht ein, langweilige Predigt zu erleiden. Sehe ich ein, ne? Und so weiter. Der Mensch braucht etwas, wogegen er sich auflehnen kann. Findet er es nicht, geht seine Rebellion ins Leere. Und das gibt es gar nicht selten. Ich darf euch übrigens versichern, das ist nicht nur der Mensch so, gibt es auch bei Tieren. Aber wenn der Mensch keine Grenzen kriegt, sich nicht gegen irgendetwas stellen kann, mit etwas behaken kann, dann führt das zum Beispiel zu Vandalismus. Vor einiger Zeit wurde hier die Scheibe eingeschlagen von unserem Schaukasten. Gut, vielleicht hat jemand was gegen Christen, aber habt ihr irgendwo mal eine Glasscheibe in der Stadt gesehen, von öffentlichen Einrichtungen oder sowas, die nicht zertrümmert wurde? Telefonhäuschen hat man heute nicht mehr, weil überall die Scheiben eingeschlagen werden. Bushaltestellen, die Scheiben werden eingeschlagen. Was da ist, wird zerstört. Nur so aus Spaß. Vandalismus. Und in Gruppen verstärkt sich das Verhalten noch. Wer da so richtig rumtobt und vor anderen zeigt, dass er sich an nichts hält, dass er alle Gesetze überwindet, der ist der Held. Schön, dann gibt es, oder schlimm, und dann gibt es noch ein Problem. Es gibt keine Strafe. Schauen wir uns nochmal an. Wir hatten gelesen, Elisa, der Prophet, ging an Bethel vorbei und da kamen wahrscheinlich junge Männer. Die Bibel übersetzt immer kleine Kinder, aber das Wort, was da steht, ist für ein Kind von 2 Jahren bis zu einem Mann von 40 Jahren. Gut. Also, die sagen, komm mal rauf, Kahlkopf, komm mal her. Da wandte Elisa sich um, dürfen wir lesen im Vers 24, 2. Könige 2. Da wandte Elisa sich um und da er sie sah, fluchte er ihn im Namen des Herrn. Da kamen 2 Bären aus dem Wald und zerrissen 42 von denen, Kinder oder Knaben oder junge Männer. Nun müssen wir uns das nicht vorstellen, der ruft, ja, ihr Bösen, und dann kommen gleich die Bären und die Leute stehen da, 42 in der Reihe und warten, dass sie von den Bären umgebracht werden. Nicht? Da hatten sich Bären immer wieder dann Menschen geholt, die aus diesem Ort kamen. So etwas gibt es in der Geschichte selten, aber es gibt es sogenannte Menschenfresser unter den Tieren, die sich darauf spezialisiert haben, Menschen als Beute zu nehmen. Da war die Strafe da und offensichtlich. Auweia. Nun ist das wesentlich komplexer, als diese paar Zeilen es sagen. In Bethel war ein Zentrum des Gottesdienstes, der nicht in der Form war, wie Gott ihn wollte. Dort standen goldene Kälber. Und dieses Verspotten des Propheten war ein Verspotten Gottes. Er stand ja für das Wort Gottes und die Leute haben ihn verspottet. Ja, hey, du Prophet da aus Jerusalem, du Jerusalemist, komm doch her zu unserem Tempel, da kannst du auch prophezeien, komm mal her. Ne? Und dann gab es die Strafe. Aber das ist nur eine einzelne Geschichte. Wenn wir uns mal umschauen, merken wir, dass Sünden in der Regel gar nicht bestraft werden. Tausende, Millionen Menschen stellen sich gegen Gott, verspotten ihn und nichts passiert ihnen. Manchmal hat man das Gefühl, denen geht es dann immer besonders gut. Die größten Gegner Gottes scheinen mit einem besonders langen Leben gesegnet zu sein. Mit besonders viel Macht. So. Und wenn man nicht sieht, dass etwas, was man macht, auch schlechte Folgen für einen hat, dann ist das geradezu eine Ermutigung. Kein Kind würde einen Hund ärgern, der aus seiner Hütte rauskommt und nicht angebunden ist. Das würde einmal machen. Hunde laufen schneller als Kinder. Aber oder hinter einer Mauer steht der Hund und bellt. Und wenn wir ihn zu sehr ärgern, springt er drüber. Das machen wir nur einmal. Aber Gott zu ärgern ist kein Problem. Und Gott zu lästern, da bin ich jemand, das zeigt sich was. Und Gott macht ja nichts. Auweia, bald wird sowas zu einer Gewohnheit. Fromme Menschen haben daher Geschichten entwickelt, die zeigen sollen, spotte nicht Gott, läster nicht, stell dich nicht gegen Gott, da gibt's Strafe. Denn an die Hölle nachher, ach, das ist ja weit weg, da denkt man nicht. Ich wurde mal gefragt von einer Dame, die hatte ihre entfernte Verwandte in Kanada besucht und die lebt in einer Gemeinschaft der Hutterer. Die Hutterer sind sehr konservative Christen, leben nur von der Landwirtschaft, ganz strenge Christen. Leben eigentlich noch wie im 18. Jahrhundert in vieler Hinsicht. Und da gibt es ein Lied von einer jungen Dame, die also sich nicht nach Gott richtet, sonntags nicht in den Gottesdienst gehen will, läuft irgendwo in der Landschaft bei Hamburg rum und fällt in das große Loch und kommt um. Ob ich das große Loch kennen würde? Nein. Wir haben dann gedacht, naja gut, das ist so ein Lied und das große Loch, also irgendwas meinen die, aber wir wissen nicht was. Tatsächlich gibt es einen Meeresteil bei Hamburg, also da an der Elbe, da wo sich Flussmündung und Meer, da weiß man nicht, was es nun ist, da gibt es so einen Teil, der wird das große Loch genannt. Habe ich aber erst, was weiß ich, 20 Jahre später erfahren. Aber solche Geschichten, ich habe auch so ein kleines Büchlein, das handelt davon, wer Gott spottet, nicht, was dann für eine Strafe kommt. Aber das ist selten, das ist nicht die alltägliche Erfahrung. Meistens kann man Gott spotten und Gott verhöhnen und sündigen nach Strich und Faden, ohne dass man Nachteile hat. Und wenn man sie hat, muss man feststellen, dass es oft auch nur die gleichen Sachen sind, die die Christen haben. Kann man also nichts sagen. Das ist sehr, sehr schade. Aber verlassen wir uns drauf. Wir stehen vor Gott eines Tages und das ist dann etwas, wofür wir uns verantworten müssen. Jesus ließ sich verspotten, schlagen, anspucken, als er gefangen genommen war. Und nichts passierte denen, die das machten. Aber wird einer von denen der Verdammnis entgehen? Ja, wenn er sich zu Gott bekehrt, wenn er merkt, ich habe was falsch gemacht und sagt, es tut ihm leid. Und sonst wohl nicht. Der Drang zur Rebellion steckt in uns. Und wir brauchen keine Konsequenzen zu fürchten. Vor über 20 Jahren kamen neue Meinungen auf, was das Verhalten des Menschen betrifft. So stellten Wissenschaftler fest, dass Unterschiede im Verhalten zwischen Erst- und Zweitgeborenen vorhanden sind. Die Erstgeborenen, also in einer Familie, der Erste, gehen meistens um die Söhne, der Erste neigt eher dazu, Regeln anzuerkennen, anzunehmen und auf deren Einhalt zu achten. Der Zweitgeborene versucht dagegen eher, sich durch Tricks und Hinterlist, Rebellion, Heimlichtuerei etwas zu verschaffen, Anerkennung, Selbstwertgefühl, die Sachen, von denen er meint, dass sie ihm zustehen würden. Sie fühlen sich meistens benachteiligt, die Zweitgeborenen. Ja. Und die Wissenschaftler meinten dann, das sei also überall auf der Welt so und würde also auch ganz wesentliche Verhaltensformen des Menschen beeinflussen, bis hin zur Politik, und sahen zum Beispiel die Französische Revolution als ein Resultat der Rebellion der Zweitgeborenen gegen die Erstgeborenen. Ob stimmt, weiß ich nicht. Jedenfalls ist mir das sehr, sehr einsichtig. Wenn ich mir so Familien angucke, die zwei Kinder haben, oder drei oder vier oder zehn, die Ersten und dann die Nächsten sind anders. Der Erste, der Älteste und die Nächsten verhalten sich anders, je nachdem, wie sie ihre Familiensituation erleben. Wenn da ein Mädchen zwischen ist, das ist wieder was anderes und so weiter. Aber da könnt ihr selbst mal drüber nachdenken, brauchen wir jetzt nicht weiter. Nun ist das ja so, dass diese Rebellion, zum Beispiel der Zweitgeborenen, nicht immer ohne Grund ist. Es gibt ja viele Sachen. Es ist ja nicht so, dass der Mensch immer nur nach Konfrontation, nach Ärgern, nach Streit und Herausforderung giert. Und dass es für uns nichts Schöneres gibt, als das zu tun. Das Verhalten ist natürlich verschieden stark ausgeprägt. Bei manchen ist es regelrecht krankhaft, bei anderen fast unauffällig. Dann gibt es verschiedene Lebensphasen. Kinder durchlaufen sogenannte Trotzphasen. Pflegealter gibt es, nicht? Und zigtausend Zwischenstufen, wie ich als Lehrer erfahren musste. Also es ist ja wie so eine Kette anscheinend mit vielen Namen, an die ich gar nicht glaube. Aber wie gesagt, scheint meistens bei den Jungs so zu sein und bei den Damen. Auf einmal im Zeitalter von WhatsApp und Kommunikationskanälen auf dem Daumentrainingsgerät, da zeigt sich, dass unglaubliche Energien beim sogenannten Cybermobbing freigesetzt werden. Da gibt es das also auch, aber auf einer etwas anderen Ebene als bei den Männern. Also Cybermobbing ist euch klar, eine Person wird schlecht gemacht und dann schreiben die anderen alle dazu, wie dumm die sind oder wie blöd die sind, und da geht es da drüber, dann brechen einige völlig zusammen. Jedenfalls sind die Kontaktpolizisten hier in Bremen, die mit den Schulen zu tun haben, gut ausgelastet, hinter diesen Dingen herzusausen und zu versuchen, rauszukriegen, wer wieder was gemacht hat, damit das abgeschaltet werden kann. Da passieren Sachen, also es ist unglaublich. Ich würde natürlich jetzt gern wissen, was ihr denkt. Also nicht jetzt, wie lange predigt er noch, kommt er mal zur Sache, worum geht's, sondern falls ihr es mitgekriegt habt, vielleicht seht ihr euch selbst, dass es euch auch mal Spaß gemacht hat, andere zu ärgern, oder seid ihr Opfer geworden davon? Wart ihr mal ein Hund, der angebunden, ach nee, das nicht, aber wart ihr mal jemand, der sowas beobachten konnte? Nur da habt ihr bestimmte Erinnerungen an eigene Abschnitte im Leben. Oder vielleicht denkt ihr auch an die eigenen Kinder, oder Erziehungsanbefohlenen, Probleme dort, oder dass es vielleicht keine Probleme gab, oder die anderen, die Probleme hatten. Eigentlich sollte jeder, der zuhört, etwas sich und seine Umwelt in der Predigt erkennen und etwas erschrocken über das sein, was so in uns Menschen drinsteckt. Nun will ich euch ja nicht hier also ganz runterziehen mit Predigten oder Angst machen. Ich denke zum Beispiel dann so an Dinge, wo auch ich so meine Probleme habe. Ich hatte mal gemerkt, dass ich reflexartig in das Reich der Träume abdrifte, wenn gepredigt wird. Bestimmte Leute oder bestimmte Art der Predigt hat bei mir sofort dieses Verhalten ausgelöst. Also das fing in Sambia an und das lag auch, ich war nun nicht der Einzige, viele mussten sich Strategien überlegen, wie sie bestimmte Prediger überstehen können, weil die einfach so gepredigt haben, entweder so uninteressant, so einschläfernd oder so viele Stellen hintereinander genannt, dass man überhaupt nicht mitkam, gar nicht wusste, worum es ging. Aber das ist natürlich so eine kleine Freiheit. Hehe, ich kann mir das nehmen, ich kann denken, Gedanken sind frei. Nicht? Da haben wir wieder sowas. So ein kleines Stück habe ich für mich selbst heimlich abgeschnitten von der großen Sache. Eine eigene kleine Freiheit gefunden, ein kleines Mauselöchlein, in das ich schlüpfen kann mit einem dicken Stück Käse oder Speck oder was immer ihr lieber wägt. Natürlich kann sowas auch regelrecht Notwehr sein. Ja, anders kann man es vielleicht gar nicht überstehen, was da über einen rüber gestülpt wird. Aber das meinte ich jetzt eigentlich weniger. Und insgesamt, und dann kommen wir jetzt zu einer Sache, die wir vielleicht herausstreichen sollten. Wichtig, zuhören, aufhören, Psalm 78 zu lesen. Wir müssen Gott bekennen, dass wir als Menschen durch unsere Veranlagung und unsere inneren Antriebe vorbelastet sind. Wir müssen ihm bekennen, wenn das für uns zutrifft, dass wir ihn oft ärgern, indem wir was tun, was er nicht will, und wir eigentlich damit für uns gesehen gut fahren. Ja? Schade. Gott will was, wir wollen es nicht, tun es nicht und haben davon noch Vorteile. Auweia. Das tut uns leid. Gott, müssen wir sagen, es tut uns leid. Bitte habe Mitleid mit uns und Barmherzigkeit, dass wir so schwach sind, und hilf uns, dass wir uns ändern können. So, nun wollen wir uns auch nicht ohne Lösungsansatz aus dieser Predigt verabschieden. Und glaub nicht, dass sie damit schon zu Ende sei. Natürlich gibt es gute Gründe, sich gegen etwas aufzulehnen, wenn irgendjemand Unsinn redet. Ja, das ist ja auch nicht so selten in christlichen Gemeinschaften. Oder irgendwelche Forderungen stellt, die kaum zu ertragen sind. Dann kann man sich natürlich dagegen auflehnen. Oder auch politisch, nicht, was immer. Also da gibt es natürlich Gründe, wo man geradezu verpflichtet ist, sich aufzulehnen, wenn Gottes Gebot oder Gottes Lehre da von Menschen her verdreht wird oder Menschen dagegen sprechen. Aber es ging ja darum, dass wir hier die Schwachheit des Menschen mal beleuchten. Da hat es keinen Zweck zu sagen, oh, wir sind alle so schlecht. Naja, wenn das in der Natur liegt, dann ist es ja so, muss es so bleiben und wird so weitergehen. Kann man nichts machen. Der gesunde Mensch kann lernen. Er wird erzogen. Das heißt, man hört mich jetzt auch nicht. Ich habe ja hier noch ein bisschen was in petto. Und mache einen Einschub. Jetzt haben wir immer gesprochen über Menschen. Nun gibt es ja verschiedene Menschen. Alte, junge, männliche, weibliche, dicke, dünne, alles Mögliche. Und dieses Ärgern finden wir am ehesten bei jungen Menschen. Aber wie sieht denn das mit den Alten aus? Auch bei älteren Menschen gibt es Probleme. Zum Beispiel, dass manche Alte unglaublich auf das Meckern und Kritisieren aus sind. Ich kannte ein tiefgläubiges Paar, auch lange in der Gemeinde gedient. Es war enorm schwierig, weil sie ständig dabei waren, alles zu verurteilen. Nichts klappte mehr, nur sie konnten alles richtig, die anderen alle verkehrt, eigene Verwandtschaft, alles. Nur bei ihnen war alles richtig. Ja, auch die Verwandtschaft war also nicht so großartig, wenn sie nicht so direkt mit ihnen verwandt war. Und es wurde ständig geschimpft und machten denen, die sich um sie kümmerten, das Leben also sehr, sehr schwer. Es war schade. Ich weiß, hätten sie sich selber so gesehen, hätte man das also gefilmt und ihnen gezeigt, als sie noch 30 Jahre jünger waren, hätten sie wahrscheinlich vor Entsetzen aufgeschrien. So wollten sie gar nicht werden. Die Veranlagung war immer da, nicht? Bei ihnen war immer alles großartig und richtig, bei anderen nicht. Aber so schlimm nicht. Und das ist also nicht selten. Ich merke es ja auch, je älter ich werde, desto mehr merke ich, dass alle anderen alles falsch machen. Ältere Menschen mögen Erneuerungen nicht so sehr. Das gilt auch für die Formen der Versammlung, das gilt für Formen der Evangelisation, für Methoden. Es muss immer alles so sein, wie man es mal kennengelernt hat, als man jünger war. Und das ist so richtig, weil es ja immer so war. Und das kann für jüngere Menschen oft sehr, sehr zerstörend wirken, wenn die neue Formen haben, Gott zu dienen oder der Gottesdienst lebhaft ist oder dergleichen, ja. Oder neue Lieder, nicht? Das kann dann sehr daneben gehen. Also auch das ist im Menschen drin. Und dafür habe ich eigentlich keinen Lösungsansatz. So, läuft es wieder? Is it running?
Yeah, it's just booting now.
It's building. Good. Tja, eigentlich würde man jetzt ein paar Lieder singen. Geht nicht. Anyway, my great appreciation for you doing this job here, administering and running the thing. I would be driven mad.
Thank you.
Gemeinde bedeckte das Meer. Er brachte sie in sein heiliges Land, zu diesem Berg, den seine Rechte erworben hat. Er vertrieb Nationen vor ihnen und verteilte sie mit der Messschnur des Erbteils und ließ ihren Zelten wohnen die Stämme Israels.
Danke, Emma. Geht
weiter. War nur bis 56.
Okay, ich bin aber jetzt wieder online.
Sehr gut.
Also ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, dass ich nicht online war, dass die Predigt unterbrochen wurde. Falls ja, ich bin wieder da. Ja,
deswegen habe ich dann 78 gelesen.
Super, und das auch noch laut. Ich bin stolz auf dich. Klasse, Emma. Vielen Dank.
War aber nicht meine Idee.
Es ist egal. Es ist ja auch schon schön, wenn jemand eine gute Idee aufgreift und das macht. Jedenfalls schön. So, also wir waren dabei, wir haben festgestellt, im Menschen sind Probleme das Problem der Rebellion. Wir versuchen gerne, uns vor was zu drücken, uns gegen Gott zu stellen, ohne dass wir das vielleicht meinen. Wir sehen den Menschen statt Gott und tja, sind dann oft so wie Kinder, die einen angebundenen Hund ärgern. Nun ist Gott aber kein angebundener Hund. Unser Gott erschuf uns zu denkenden Wesen, die mit einem Verstand begabt sind. Diesen Verstand können wir auch gebrauchen, auch wenn es schwer ist, immer gegen die eigenen inneren Antriebe anzugehen. Wir werden ja auch erzogen, wenn wir Kinder sind. Wir müssen uns selbst erziehen, wenn wir Jugendliche und Erwachsene werden. Ja, man muss ständig an sich arbeiten. Das ist nun mal das Schicksal des Menschen, wenn er nicht sich wie ein wildes Tier verhalten will. Wir sind schwach und es ist nun mal unsere lebenslange Aufgabe, gegen die Natur in uns anzugehen. Otto hat das heute Morgen mit dem Sportler verglichen. Ja, man muss schon trainieren, damit aus einem was wird. Und es gibt noch eine Lösung. Also die erste Lösung ist, wir wissen, dass wir das Problem haben, bitten Gott um Vergebung und versuchen, besser zu werden. Und das Zweite, wenn wir schon merken, wir rebellieren gern, dann kann man das ja auch in die richtigen Bahnen lenken. Rebellieren wir doch gegen den Teufel und seine Welt und seine Methoden und was er macht. Rebellieren wir doch gegen die Denkmodelle, die im Trend sind, gegen den Materialismus, gegen die Gottesverleugnung, gegen den Egoismus, gegen die Verschleierung, die Gutes vorspiegelt und in Wirklichkeit nur eigene Revolutionsromantik ist. Da gibt es sehr viel in der Welt, was man kritisieren kann und gegen das man sich als Held stellen muss. Die ganze Gesinnung der Welt ist gegen Gott gerichtet. Das heißt nicht, dass alles schlecht ist in der Welt, was die Leute machen. Viele Menschen machen ja vorbildlich gute Taten und Großartiges. Aber der Geist, der Gedanke dahinter, das ist etwas, was meistens nicht göttlich ist und gegen das man schön rebellieren kann. Nun meine ich nicht, dass wir Molotow-Cocktails werfen sollen. Ja? Also ich weiß nicht, ob ihr Molotow-Cocktails, also Brandbomben, so eine Flasche mit Benzin, bumm. Eine Opposition zur Welt kann uns kaum Spaß und Anerkennung bringen. Das ist, macht nicht so viel Spaß, wie in einer Horde Plakate zu tragen, rumzubrüllen gemeinsam und Scheiben einzudeppern. Aber wir haben es im Herzen, es macht uns stark, es sagt uns, hier sind wir anders, wir sind nicht einfach Modegänger und Mitläufer. Wir sind Leute, die das Gute suchen, die den Herrn suchen. Wir müssen nicht angebundene Hunde ärgern. Wir können uns für das Gute einsetzen, wir können uns dafür einsetzen, dass Menschen lernen, dass Hunde zu ärgern nicht gut ist. Der Zeitgeist ist es, gegen den wir rebellieren dürfen. Es ist ein geistiger Kampf, den wir kämpfen. Der Jakobus schreibt in seinem 4. Kapitel, Vers 4, in seinem Brief, Jakobus 4,4, schreibt er ganz hart: Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer immer der Welt Freund sein will, macht sich zum Feinde Gottes. Das Wort Ehebrecher und Ehebrecherin ist ein Ausdruck für Leute, die sich von Gott abgewandt haben und den Götzen nachlaufen. Die Götzen dieser Welt dürfen gekannt und benannt werden und gegen die dürfen wir und müssen sogar rebellieren. Alle wollen Partydrogen, ich nicht. Alle sagen, dass Glauben an die Bibel als Gottes Wort nicht zeitgemäß ist. Ich schon. Alle sagen, dass man keine Religion als die wahre bezeichnen kann. Ich sage das aber. Die wahre Religion ist, was Jesus Christus uns gebracht hat. Alle wollen moderne Theologie. Ich nicht. Alle wollen sonntags ausschlafen. Ich auch. Ich will auch sonntags ausschlafen. Aber ich will mich auch mühen und Gottes Wort folgen und mich daher zur Versammlung quälen. Eine Rebellion gegen meine inneren Antriebe. Mag Gott uns helfen, dass wir Rebellen für ihn sind. Mag Gott uns helfen, dass wir Rebellen gegen die Welt und den Geist der Welt sind. Rebellen gegen das Schlechte, Rebellen für das Gute, Rebellen für den Glauben an Gott. Amen.